Herzlich willkommen zu Folge 178 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für alles, was mit Recht und Politik zu tun hat. Und das ist ja bekanntlich vieles. Mein Name ist Corinna Budras und ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist
Pia Lorenz. Ich bin freie Journalistin in Köln und Rechtsanwältin. Moin.
Und bevor wir in die Themen starten, haben wir noch zwei Hausmitteilungen. Ne? Du fängst an, Pia.
Ich weiß nicht, ob das eine Hausmitteilung ist. Wir danken für eure Post von so vielen Leserinnen und Lesern. Wir sind wirklich zu Tränen gerührt, wie viel ihr uns schreibt und wie viele uns auch tolle Themenvorschläge macht. Wir haben auch heute wieder einen der Themenvorschläge aufgenommen, weil wir haben mittlerweile das Luxusproblem, dass wir viel zu viele Themenvorschläge haben, viel mehr als wir aufnehmen könnten. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wir lesen jeden Einzelnen. Und auch wenn wir den mal nicht in der aktuellen Folge aufgreifen, dann versuchen wir doch, das irgendwie mittelfristig zu tun. Denn die meisten Themen ploppen ja auch nicht nur einmal auf, sondern mehrfach.
Ja, und da sich inzwischen das neue Format ja so ein bisschen eingegroovt hat, wollte ich nochmal einen Aufruf starten mit der Bitte um jetzt konkretes Feedback, wie es denn gefällt. Am besten unter unserer neuen E-Mail-Adresse. Ach, so neu ist sie ja gar nicht, ne? Also jedenfalls unter unserer bekannten E-Mail-Adresse einspruchpodcast@faz.de. So, und mit dabei, wo wir schon mal im Plauderton sind, kann ich nochmal aufrufen und um Abos werben, schlicht und ergreifend, weil das auch diesen Podcast hier stützt. Diesmal haben wir übrigens im Angebot ein F-Plus-Abo, also wer jetzt nicht notgedrungen viel mit FAZ-Einspruch zu tun hat oder sich nur auf Juristisches konzentrieren möchte, kann die ganze Welt von F-Plus kennenlernen, diesmal für 1 Euro pro Woche und das, glaube ich, für die nächsten 3 Monate. Also das würde uns auch sehr helfen. Wer immer uns unterstützen möchte, kann die FAZ unterstützen. So, und jetzt kommen wir aber zu den Themen unseres Podcasts.
Und wir fangen direkt an mit einem Themenvorschlag von Hörerseite.
Genau, die Corona-Zahlen sinken. Das wollte ich übrigens mal voranstellen als kleine gute Nachricht. Ja, aber auf der anderen Seite fürchten viele, dass es nicht so bleibt. Und für Ungeimpfte wird es deswegen jetzt ungemütlicher. Jetzt steht zur Debatte, ob sie künftig noch Entschädigungen für Lohnausfall bekommen sollen, wenn sie in Quarantäne geschickt werden von den Behörden. So, und einige Bundesländer haben ihnen das ja schon verwehrt. Heute besprechen die Ministerpräsidenten der Bundesländer, ob sie da eine gemeinsame Linie fahren wollen.
Ich glaube, es sind die Gesundheitsminister von Bund und Ländern,
ja, okay.
Die sich da heute treffen.
Genau, und ich kann schon mal sagen, das Thema ist kompliziert. Ja, da kommen nämlich auch noch die Arbeitgeber ins Spiel und ihre Pflicht, die Löhne weiterzuzahlen. Da gehen ja viele Dinge durcheinander und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir uns das hier mal genauer anschauen. Und könnte auch sein, dass wir das kontrovers diskutieren, denn ich kann schon mal sagen, Pia, du bist on fire, wa?
Ja, ich bin da echt on fire. Vor allem regt es mich total auf, dass halt die politische Kommunikation mal wieder mit der rechtlichen Realität oder der zumindest möglichen rechtlichen Realität wenig zu tun hat.
Ja, das ist ja auch nicht ganz untypisch für diese Corona-Krise. Mhm. So, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am Sonntag ist es soweit, geht wählen, sagen wir natürlich. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptanliegen, sondern der Bundeswahlleiter hat sich im Vorfeld der Wahl die Meinungsforschungsinstitute vorgeknöpft und ihnen den Umgang und ihren Umgang mit Briefwählern gerügt. Und das hat ja zu einem veritablen Schlagabtausch mit Forsa vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden geführt. Und das ist eben
der auch noch nicht vorbei ist, oder?
Genau, also das ist jetzt in der ersten Instanz entschieden. Das wollen wir uns mal genauer anschauen.
Und dann haben wir das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Ihr hört die Anführungszeichen um den Titel, den ich setze. Das ist nämlich jetzt irgendwie so ein bisschen untergehend im allgemeinen Wahlkampfrauschen am vergangenen Freitag durch den Bundesrat gegangen. Und da wollten wir euch zumindest noch mal ein kurzes Status-Update geben, was drin steht, was kritisiert wird und ob das jetzt alles irgendwie den Untergang des Abendlandes bedeutet.
Genau, und das vielleicht noch mal für Stammhörer und Stammhörerinnen, ja, das war auch nochmal Thema in unserer Abschiedssendung mit Konstantin, ne? Wer da übrigens nochmal reinhören möchte, Ende Juni. So, dann habe ich in dieser Woche wieder meinen Feuilleton-Kollegen Patrick Barners in den Podcast geholt. Wir diskutieren über den Kulturkampf, der in den Vereinigten Staaten gerade in Sachen Abtreibungsrecht tobt. Diese jahrzehntealte Auseinandersetzung treibt inzwischen wirklich echt ziemlich skurrile Blüten. So, und zum Schluss haben wir noch ein paar Ausblicke, Nachträge und ja, gleich mehr gerechte Urteile der Woche. Da geht es wieder um diese rechtsradikale Splitterpartei Dritter Weg, die hat die Justiz weiter beschäftigt. Und anders als letzte Woche ist da auch mal was Gerechtes dabei.
Genau. Meine Welt ist wieder in Ordnung. Also die gerechten Urteile lohnen sich sehr in dieser Woche. Bleibt dran, bis zum Ende.
So, und dann sind wir jetzt auch schon bei der Quarantäne und dem heiklen Thema, wie es mit ja, mit dem Lohnersatz da vonstatten geht. Denn also es gibt ja doch einige Berufsgruppen, die, wenn sie in Quarantäne geschickt werden, doch vor erheblichen Schwierigkeiten stehen, weil sie eben nicht einfach so im Homeoffice arbeiten können, wie das viele andere können. So, und dann stellt sich tatsächlich die Frage, wer zahlt dafür? Und Pia, führ uns doch mal in das Thema ein.
So, genau. Es geht um die Frage, ob Ungeimpfte in Zukunft weiterhin Geld bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen. Um das einmal klarzustellen, es geht nicht um den Fall, dass Ungeimpfte zum Beispiel Corona kriegen und dann krank werden. Darüber diskutiert kein Mensch. Wer krank ist, erhält auch wie bisher weiterhin seinen Lohn, auch wenn er Corona hat und auch wenn er ungeimpft ist. Da will keiner dran. Woran die Länder wollen und worüber eben heute von den Gesundheitsministern diskutiert wird, ist die Frage, gibt es auch eine Entgeltvorzahlung für Ungeimpfte, wenn sie in Quarantäne müssen? Hintergedanke natürlich, wie du schon gesagt hast, Corinna, die Daumenschrauben werden angezogen. Man will natürlich die Impfbereitschaft erhöhen. Wir sind immer noch unter 65%. Das reicht noch lange nicht für eine Herdenimmunität oder irgendwas. Und deshalb sind einige Länder schon vorgeprescht. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es sogar seit dem 15.09. schon in Kraft und Bremen will ab dem 1. Oktober anziehen. Und jetzt geht's halt darum, dass man sich fragt, kann man das nicht irgendwie bundeseinheitlich regeln? Deshalb wollen sich die Gesundheitsminister heute zusammensetzen. Und um so mal in das Problem einzuführen, möchte ich mal Herrn Karl-Josef Laumann zitieren. Das ist unser Gesundheitsminister hier in NRW, der eben sagte, wer sich die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, steht für die Folgen seiner Entscheidung selbst ein. Nicht der Arbeitgeber, nicht die Solidargemeinschaft. Das sagte Herr Laumann. So, wenn das so wäre, muss man ja erstmal sagen, klingt auf den ersten Blick ganz gut, oder? Was meinst du, Corinna?
Na, also aber nur auf den ersten Blick, weil man muss ehrlicherweise sagen, so ist unser System nicht angelegt. Ne? Denn das, was du jetzt ja zitiert hast, sehr pauschal, ist ja im Grunde genommen, wer sich selbst gefährdet, wer nicht bereit ist, quasi Vorsorge zu tragen, der muss die Kosten selber tragen. Und das gilt ja auch, also so pauschal, wie er es formuliert hat, würde das ja dann auch gelten für den Fall, dass man krank wird oder sogar ins Krankenhaus kommt. Und wie gesagt, da hast du ja sehr richtig am Anfang klargestellt, dass es darum nicht gehen kann, ne? Oder habe ich ihn da überinterpretiert?
Also ich glaube, das ist tatsächlich überinterpretiert, denn darauf wird auch tatsächlich politisch immer wieder hingewiesen. Es geht nicht darum, den Lohn im Krankheitsfall irgendwie zu streichen. So, ne, es geht wirklich von Anfang an nur um diesen Quarantänefall. Und ich glaube, was du jetzt gerade so lapidar gesagt hast, es geht um einen Fall der Selbstgefährdung. Das würde ich in dem Fall nicht sagen, denn diese öffentlich-rechtliche Streichung der öffentlich-rechtlichen Entschädigung von staatlicher Seite, da geht es ja evident darum, dass man sich eben nicht nur selbst gefährdet, wenn man sich nicht impfen lässt, sondern dass man alle gefährdet. So, ne? Und ich finde eigentlich auf den ersten Blick klingt das erstmal ganz gut. Ich meine, dann wird natürlich irgendwie eingewandt, naja, ob das nicht am Ende total kontraproduktiv ist, weil die Leute sich vielleicht nicht mehr, einfach sich dann nicht mehr melden oder schlicht nicht in Quarantäne gehen, weil sie eben irgendwie befürchten müssen, dass sie irgendwie keine Entgeltvorzahlung bekommen. Das ist natürlich irgendwie auch schon ein Argument. Außerdem finde ich, wenn das so tatsächlich wäre, habe ich ja irgendwie per se schon mal ein Problem damit, dass ich dann meinen nicht geimpften Status offenlegen muss. Das heißt, die Diskussion, die wir hier vor 2 oder 3 Wochen sehr detailliert geführt haben, was darf eigentlich mein Arbeitgeber wissen und so, die würde sich damit irgendwie völlig überholen. Ne, denn ich meine, auf der einen Seite wurde dann beschlossen, dass nur in sehr bestimmten Bereichen, sehr abgegrenzten Bereichen der Arbeitgeber ein Recht darauf hat zu erfahren, ob ich geimpft bin oder nicht. Und andererseits würde halt dann, wenn ich in Quarantäne muss und dann offenlegen muss, ob ich geimpft bin oder nicht, sich das halt vollkommen irgendwie ad absurdum geführt werden.
Ja, sehr richtig. Also das ist jedenfalls ein großes Problem, ein großes Folgeproblem. Ne? Also je genauer man hinguckt, ne, desto mehr verzettelt man sich da wahrscheinlich. Aber um das vielleicht jetzt einfach nochmal deutlich zu machen, also wir reden jetzt hier über die Entschädigungsregelung, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz konkret ergibt. Ne?
Genau, die steht im Infektionsschutzgesetz und da geht es ausschließlich um die Entschädigungsregelung durch den Staat. Wie gesagt, bisher war das so, dass wenn jemand in Quarantäne musste, der Arbeitgeber erstmal weitergezahlt hat und sich das dann vom Staat zurückgeholt hat. So, und jetzt, das steht im Infektionsschutzgesetz und im 56 Absatz 1 Satz 4, liebe Jura-Freaks da draußen, steht aber auch, dass es eben keine Entschädigung gibt, wenn jemand sich durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung sozusagen hätte absichern können und ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung, also eine Quarantäne, hätte vermeiden können. So, das steht schon im Gesetz. Das kann also relativ einfach umgesetzt werden. Das ist übrigens lustigerweise gar keine Corona-Regel, sondern das wurde eingefügt mit dem Masernschutzgesetz. So, das ist aber nur die staatliche Entschädigung.
Und vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, warum wir jetzt diese Diskussion führen, obwohl die Norm ja schon die ganze Zeit in voller Schönheit da drin steht. Es geht natürlich darum, dass auch Impfstoff ausreichend vorhanden sein muss, ne? Und man hat jetzt so ein bisschen Karenzzeit gegeben. Also schon seit Sommer kann man eigentlich sagen, jeder hatte ein Impfangebot. Da hat man noch einen Monat oder zwei draufgelegt. Ne? Das Ganze ist ja auch ein bisschen langwierig. Man braucht natürlich zwei Impfungen plus die 14 Tage, die ja standardmäßig da drauf kommen. Also erst dann hat man den vollen Schutz. Und jetzt sind wir sozusagen in der Phase, wo diese Regelung tatsächlich erstmals auch Wirkung entfalten könnte, weil jetzt kann man tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, naja, eigentlich könnte sich jeder schützen und der oder die, die es nicht tun, riskieren nicht nur ihre Gesundheit, sondern stecken womöglich auch noch munter andere an, die sich vielleicht nicht impfen können.
Genau, und das ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, denn man kann es mal so zusammenfassen, die politische Argumentation ist, die das nicht tun, die sich nicht impfen lassen, die sind selber schuld. So, darum geht's ja eigentlich am Ende. Aber, und das geht zumindest, ich sag das mal freundlich, in der politischen Kommunikation ein wenig unter, es gibt ja auch noch die Pflicht des Arbeitgebers, weiterzuzahlen. Und diese Pflicht steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Wir erinnern uns ja mal kurz, wir haben zwar irgendwie Corona-Pandemie, aber ein Arbeitsverhältnis ist ja erstmal nicht irgendwie, besteht nicht irgendwie zwischen einem Bürger und dem Staat oder irgendwas. Und es ist auch eher ein Ausnahmefall, dass der Staat einspringt für irgendwelche arbeitsrechtlichen Entschädigungen, sondern das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Arbeitsrecht und dem bürgerlichen Gesetzbuch.
Ja, und da kann man sagen, 616 ist sozusagen in aller Formschönheit auch da wieder relativ unklar. Da wird nämlich im Wesentlichen geregelt, dass jetzt für eine unbestimmte Zeit, ja, oder einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum weitergezahlt werden muss, wenn der Arbeitnehmer verhindert ist, ne?
Genau. Und zwar, und da geht's dann ein bisschen los, ohne Verschulden verhindert ist. Also genau. Das sind jetzt halt zwei Tatbestandsmerkmale, die Arbeitsrechtler da auch schon seit Monaten heiß diskutieren. Also das Erste ist, also normalerweise sind es ja solche Fälle wie irgendwie, mein Kind kann nicht in die Kita oder so. Mhm. Ne? Also es geht in der Regel um so Sachen, wo man sagt, oh Mist, jetzt falle ich irgendwie für 3 Tage aus, aber eben nicht krankheitsbedingt, sondern aus anderen Gründen. So, und da sagt der 616, obwohl du dann deine Arbeitsleistung nicht erbringen kannst und theoretisch auch keinen Lohnanspruch hättest, gilt also so eine Art Mini-Übergangsfrist und der Arbeitgeber muss trotzdem weiterzahlen. Aber eben erstens für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. Da sind sich, glaube ich, die Arbeitsrechtler bisher nur einig, dass es auf jeden Fall nicht länger dauern darf als 6 Wochen. Das ist aber schon echt hochgegriffen.
Und ist echt lang, ne?
Ja, also, genau. Also ich glaube, wenn meine ehemaligen Mitarbeiterinnen gesagt hätten, die Kita ist jetzt 6 Wochen zu, hätte ich auch mal gesagt, okay, wir müssen reden. Ne, ich glaube, normalerweise redet man halt eigentlich von ein paar Tagen und das ist dann schon mal so das erste Problem, weil so eine Quarantäne kann ja auch gern mal 14 Tage lang dauern. Mhm. Ne, da könnte man halt schon das erste Mal irgendwie sozusagen sich fragen, ob der 616 da irgendwie da greift. Das zweite ist aber, ohne sein Verschulden gehindert ist. So, und jetzt könnte man natürlich, und für mich ist das eigentlich relativ naheliegend, erstmal sagen, wollen wir denn nicht diesen Rechtsgedanken, der sich jetzt im Infektionsschutzgesetz findet, nämlich wer sich nicht impfen lässt, ist selber schuld und hier wirklich selber schuld, verschulden, wir hören es, muss das denn nicht auch gelten im Verhältnis zum Arbeitgeber?
Ja. Richtig, also da könnte man eigentlich sagen, hier wird es der gleiche Rechtsgedanke einfach nur eins zu eins übertragen. Wie gesagt, für den Staat wird es gerade wirklich rauf und runter diskutiert. Für die Arbeitgeberseite ist im Moment das, also in der öffentlichen Debatte jedenfalls kaum ein Thema. Das ist vielleicht etwas, was vielleicht intern jetzt eine große Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz ist es, also wollten wir das sozusagen hier mal in das Licht der Öffentlichkeit tragen, weil es ja wirklich quasi um das Essentielle geht. Ja. Und da könnte man eben einfach auch mit Fug und Recht sagen, das würde ich jetzt hier mal vertreten, es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also hier ist es ja eben nicht die Solidargemeinschaft, sondern es ist das, die Beziehung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, und da gelten eben schlicht und ergreifend andere Regeln.
Also man kann das natürlich so sehen, dass man sagt, auf staatlicher Seite wird natürlich die Solidargemeinschaft belastet. Und natürlich kann man auch sagen, dass der Staat massiv belastet wird, weil der ja Entschädigungen von allen Unternehmen in Deutschland tragen müsste. Und ein einzelnes Unternehmen hat wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, mal irgendwie 5 Leute in Quarantäne, die dann auch noch ungeimpft sind, ja. Aber ich finde, es ist quasi ein Skandal, muss ich ehrlich mal sagen, wenn man auf der einen Seite sagt, wir möchten die Ungeimpften im Prinzip an die Kandare nehmen und am Ende es über eine so enge Auslegung von 616 dabei bleibt, dass die Unternehmen weiterzahlen. Also das kann, tut mir leid, nicht das richtige Ergebnis sein.
Aber das Problem ist ja ohnehin schon das, was du jetzt hier wunderbar formuliert hast, eher so im Nebensatz, ne? Wir wollen die an die Kandare nehmen. Da gibt es ja in der Tat auch, ich würde mal sagen, mindestens unterschiedliche Signale. Ja, also man muss, kann ebenso deutlich sagen, da traut sich die Politik ja gerade nicht. Ne? Also die tut ja nichts anderes, als die ganze Zeit nur zu betonen, wir wollen gerade keinen Impfzwang durch die Hintertür. Wir wollen, dass es jedem überlassen bleibt. Wir machen es so einfach wie möglich. Ja, obwohl ich ehrlicherweise auch sagen muss, also ich habe jetzt von der letzten Impfwoche auch nicht besonders viel gesehen. Ich finde es immer noch sehr, sehr hochschwellig, ja. Ich finde es immer noch nicht besonders einfach, sich impfen zu lassen. Also wenn du jetzt wirklich quasi an jeder Straßenecke, so hieß es ja, ne, so wurde es ja ein bisschen propagiert, ne, dass wir das jetzt irgendwie an jeder Straßenecke machen. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Also wir sehen hier von der Politik folgendes Bild. Also es wird immer gemahnt, aber eben gerade keinen Zwang ausgeübt, weil sich die Politik das nicht traut. Und dann aber unterschwellig immer versucht wird, das den Privaten unterzuschieben. Also jetzt soll die 2G-Regel und die 3G-Regel natürlich auch die Gastronomen durchsetzen und die Fitnessstudios und alle möglichen. Und am liebsten natürlich auch der Arbeitgeber. Aber die Politik gibt eben nicht die notwendigen Rahmenbedingungen dafür. Ne? Also du hast es ja gerade erwähnt, vor ein paar Wochen haben wir uns drüber unterhalten, wie das mit der Auskunftspflicht überhaupt ist, ja, gegenüber dem Arbeitgeber. Da hat ja auch die Politik, da ist ja eine sehr schlanke Linie gefahren und hat wirklich auch auf Druck der Gewerkschaften wirklich das nur in sehr, sehr geringem Maße, nämlich bei einigen Berufsgruppen überhaupt zugelassen. Und ich finde, das ist jetzt einfach das Bild, womit wir arbeiten müssen. Und deswegen fände ich schwierig sozusagen, wenn das jetzt hier in diesem Bereich einfach so durch die Arbeitgeber durchgesetzt werden würde.
Aber ich finde es extrem schwierig, wenn die Politik sich hinstellt und mal wieder sagt, wir machen uns hier einen schlanken Fuß. Wir stellen uns hin und sagen, wir bestrafen jetzt, sag ich mal in Anführungszeichen, die Impfgegner, um natürlich irgendwie am Ende zu erreichen, dass sich mehr Leute impfen lassen. Und am Ende sind die Arbeitgeber die Leidtragenden. Also ich meine, das ist halt eine politische Message, die hier gerade gesendet wird und wegen der sich heute alle Gesundheitsminister zusammensetzen, die dann mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Denn man muss halt, glaube ich, am Ende sagen, es gibt halt eine arbeitsgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, dieser 616 ist halt super eng auszulegen. Es geht um Verschulden gegen sich selbst. Da muss man sich schon super dämlich anstellen, um da dann wirklich aus der Entgeltvorzahlung rauszufliegen. Sehe ich alles ein. Aber ich finde, man könnte durchaus für den Fall einer Pandemie dieses Verschulden, das man ja jetzt staatlicherseits für die staatliche Entschädigung sozusagen anders definiert, auch ins Arbeitsrecht mit reinziehen. So. Und ich glaube aber, dass die Unternehmen, und dafür habe ich auch wiederum sehr viel Verständnis, keine Lust haben werden, das betriebsintern auszufechten. Weil Am Ende müsste man sich ja dann mit jedem einzelnen Mitarbeiter, der in Quarantäne muss, der offenlegt, dass er ungeimpft ist und so weiter, auseinandersetzen und dann als Unternehmen sagen, ja, eigentlich hättest du wahrscheinlich einen Anspruch auf Weiterzahlung, zahlen wir aber jetzt nicht. Das lassen wir doch mal drauf ankommen. Und dann wanderst du durch drei Instanzen, am Ende wegen relativ marginaler Beträge, die dann eben ein oder zwei oder drei Mitarbeiter betreffen. Und deswegen vermute ich, dass das einfach nicht passieren wird und dass es niemand ausfechten wird, weil man diesen Unfrieden in den Betrieben einfach nicht haben möchte.
Aber du fändest es richtig, wenn das also sozusagen mal ausgefochten würde.
Absolut, ja, weil ich es wirklich eine freche Verschiebung finde von politischer Verantwortung in die Betriebe hinein. Also da bin ich tatsächlich mal der Auffassung der Gewerkschaften, die damit ja seit 2-3 Wochen irgendwie auftreten und sagen, man verlagert die Probleme in die Betriebe. Und das war mir persönlich auch gar nicht so richtig klar, was sie damit meinen, bis ich mich mit dieser Thematik jetzt mal beschäftigt habe und gesehen habe, ups, da gibt's ja den 616. Und selbst wenn ich keine staatliche Entschädigung mehr kriege, muss eigentlich der Arbeitgeber in ganz vielen Fällen erstmal nochmal weiterzahlen.
Wobei, ehrlich gesagt, die Gewerkschaften meinen es natürlich genau andersrum, ne? Die sagen dann natürlich, das müssen wir vielleicht jetzt fairerweise nochmal sagen, die argumentieren natürlich, dass es denn deswegen auch auf staatlicher Ebene eben diese Weiterzahlung geben muss oder die Entschädigung weiterhin geben muss, damit das nicht in die Betriebe gezahlt wird. Also die Gewerkschaften sind klar dafür, dass die Entschädigung auf staatlicher Ebene weitergezahlt wird, auch die der Lohn quasi auch auf betrieblicher Ebene weitergezahlt wird, natürlich nicht doppelt, ne? Es ist sozusagen immer nur das eine oder das andere, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen. Du wärst aber der Meinung, dass es weder noch gezahlt werden muss.
Genau,
ne?
dass es auf staatlicher Ebene wegfallen sollte, dass aber auch dann zumindest mal irgendwie 2-3 Unternehmen losziehen sollten und das mal ausfechten. Ob man denn da nicht sagen kann, da ist das Verschulden eben einfach anders zu interpretieren. Und es kommt ja noch ein besonderer Witz hinzu, denn der 616 wird in vielen Arbeitsverträgen abbedungen. Das heißt, der gilt nicht oder gilt nur für bestimmte Fälle. Und das sind eben eigentlich auch oft Arbeitsverträge von Betrieben, die tarifgebunden sind, also sehr große Betriebe und für bestimmte Branchen. Das heißt, das würde wieder darauf hinauslaufen, irgendwie, dass wenn der 616 abbedungen ist, würde das bedeuten, wer nicht arbeitet, weil er in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch mehr auf Gegenleistung. Das heißt, die großen Unternehmen, die den ausgeschlossen haben, den 616, wären fein raus. Kleine und mittelständische Unternehmen, die das häufig gar nicht wissen, dass man den 616 ausschließen sollte, weil die keine eigene Rechtsabteilung haben zum Beispiel, die bedingen den häufig nicht ab. Die müssten also für impfunwillige Mitarbeiter in Quarantäne weiterzahlen, würden aber nicht mehr dafür entschädigt. Und ganz ehrlich, das kann ich doch alles rechtspolitisch überhaupt nicht mehr irgendwie öffentlich sagen oder geschweige denn rechtfertigen, auch wenn
doch,
ich mich jetzt hier gerade echt reinsteigere.
Ich glaube, das kann man gut rechtfertigen. Also um das nochmal deutlich zu sagen, in so einem Fall, wo 16 BGB abbedungen ist, sozusagen im Vorfeld, ne? Also es hat auch
genau,
das hat wieder nichts mit Corona zu tun, sondern Arbeitgeber, die clever sind, und quasi dann aber ehrlich gesagt auch ein bisschen ihre Mitarbeiter hängen lassen in solchen Situationen, wo die Kitas zu sind, die sind dann eben einfach fallen raus, dann kriegt der konkrete Arbeitgeber, der ungeimpfte Arbeitgeber in Quarantäne, kriegt dann nichts, ne? Weder vom Staat noch vom Arbeitgeber. So, und ich glaube eben einfach, dass man leider jetzt hier weiterleben muss mit der Tatsache, dass es vielleicht diese Unwucht gibt, dass der Staat das tatsächlich für sich so entscheiden kann, weil es ja auch eine gesetzliche Grundlage gibt. Ja, die Tatsache, dass man eine Schutzimpfung nicht wahrgenommen hat, ist ja explizit normiert, ist ja als Möglichkeit vorgesehen, um die Entschädigung da auszuschließen. Also das muss man ehrlicherweise sagen, ist der Weg als ein gangbarer, legitimer Weg. Und auf der anderen Seite haben wir eben beim Arbeitgeber die besondere Situation, dass das ja ein ganz anderes Verhältnis ist, auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Auch der 616 ja auch in ganz anderen Fällen eine Rolle spielt. Auch wir, da müssen wir mal über Corona hinaus denken. Wenn das sozusagen einmal so implementiert ist, wie die das jetzt vorschiebt, dann ist das eigentlich könnte man auch argumentieren, dass eine Impfpflicht auf Arbeitnehmerseite für Grippe zum Beispiel, ne? Also da kann man sich ja auch schützen. Vielleicht ist der Schutz nicht ganz so effektiv wie bei Corona, aber auch da, ne?
Ja, Moment, aber bei Grippe muss man nicht in Quarantäne.
Ja, das stimmt.
Das ist der Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Grippe ist keine Pandemie und da gibt es genau dieses Problem, über das wir gerade sprechen, nämlich die Quarantäne und eben nicht die eigene Krankheit, die existiert einfach. Das existiert einfach nicht. Ja. Es gibt diesen vergleichbaren Fall nicht, weil es bisher noch keine Pandemie gab, seit der 616 in Kraft ist. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, wobei man eben sagen muss, also die Alternative wäre, oder das, worauf ja immer rekurriert würde, wird, ist ja der die Masernimpfung, ne? Sozusagen dafür wurde ja der 16 irgendwie auch. Ich glaube, also lange Rede, kurzer Sinn. Also die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, das hast du ja auch schon erwähnt, ist sehr restriktiv. Also an das Verschulden sind sehr, sehr hohe Maßstäbe anzusetzen und wie ich finde, ja auch richtig. Wir müssen es ja auch gar nicht klären. Wir wollten hier sozusagen auch nur mit ganz
Fragen. Uns fragt ja wieder keiner,
nach. Ja, das ist ja auch immer die Dramatik. Aber jetzt habe ich, glaube ich, hab ich das Gefühl, wir haben sozusagen die Argumente hinreichend dargelegt, haben noch zwei Leseempfehlungen vielleicht. Also bei der Vorbereitung hat uns auch Katja Hilferer sehr unterstützt von der Kanzlei Baker McKinsey. Die hat auch hier einen Gastbeitrag geschrieben, der auf Recht und Steuern erschienen ist, also in der FAZ und eben auch über FAZ Plus und FAZ Einspruch zu lesen ist. Also das wäre diese Leseempfehlung. Und dann nochmal ein besonderer Dank an Matthias Schmidt, der eben wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Köln ist, der uns auch schon vor ein, zwei Wochen auf Twitter darauf hingewiesen hat, wie brisant dieses Thema ist und wie schwierig und komplex dieses Thema sozusagen ist. Der hat übrigens auch einen sehr, sehr schönen Thread zu diesem Thema mal aufgeschrieben und da die Sachlage erklärt. Und ich bin ja immer wieder hingerissen, was man auf Twitter dann doch mit solchen Threads dann auch alles juristisch erklären kann. Also das ist auch nochmal eine große Leseempfehlung von meiner Seite. Und dann wären wir jetzt aber mit diesem Thema durch, ne?
Genau, und ich höre auf, mich so aufzuregen und du erzählst uns lieber, was denn mit dem Bundeswahlleiter ist und warum der sich so mit der Vorsa angelegt hat.
Ja, das ist genau, der Blutdruck kann jetzt wieder runter. Und wir kümmern uns um die Wahl, aber ehrlich gesagt, die ist ja auch etwas, was den Blutdruck steigen lässt. Also wie man es dreht und wendet, ist irgendwie alles immer schwierig. Im Moment jedenfalls. Also da geht es um diese heikle Frage, wie Meinungsforschungsinstitute, von denen es ja inzwischen viel zu viele gibt, wenn du mich fragst. Diese ganzen Umfragen treiben einen ja auch in den Wahnsinn. Ja, was sich jetzt nicht gegen die Einzelnen richtet, aber in der Masse ist das so ein bisschen schwierig, finde ich. So, und der Bundeswahlleiter hat dann ein ganz scharfes Auge drauf und hat den Meinungsforschungsinstituten hat die gerügt für folgende Vorgehensweise, was sie nämlich gemacht haben. Also jedenfalls hier konkret Forsa. Ich weiß nicht, ob das alle gemacht haben, aber der Streit war jedenfalls mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa. Die haben nicht nur Umfragen gemacht, so nach dem Motto, was würden sie denn wählen, wer jetzt Sonntag Wahl wäre, sondern die haben auch gefragt, haben sie eigentlich auch schon gewählt? Denn Briefwahl kann man ja in der Tat bis zu 6 Wochen davor, ne? Machen. Und wenn ja, was haben sie denn gewählt? Und das haben die also explizit erfragt in der, das muss man deutlich sagen, in der Veröffentlichung selber waren die Sachen natürlich nicht unterschieden. Ja, also das haben die alles in einen großen Topf geworfen und dann nur eine Zahl dann ausgeworfen für die jeweiligen Parteien. Aber dem Bundeswahlleiter hat schon gestunken, dass sie überhaupt so explizit fragen und dann auch das Ergebnis erfragen und hat eben gesagt, dass das verstoßen würde gegen Paragraf 32 des Bundeswahlgesetzes. Genau zu sein, Paragraf 32 Absatz 2. So, und die Vorschrift bestimmt, dass die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wahlbefragungen nach der Stimmabgabe vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig ist. Das heißt, eigentlich darf man ja wählen bis 18 Uhr am Sonntag und erst dann können die Ergebnisse überhaupt veröffentlicht werden. So.
Und jetzt war die große Frage, was ist mit den Briefwählerstimmen? Darf man über die schon im Vorfeld, also darf man die im Vorfeld einfließen lassen in die veröffentlichten Umfragen?
Genau. Und wie würdest du denn entscheiden, Pierre?
Also aber wirklich ehrlicherweise Bauchgefühl wäre ein klares Nein, dass die nicht mit einfließen sollten. Also ich meine, am Ende geht es ja darum, dass die Wählerinnen und Wähler unbeeinflusst sein sollen und eben nicht in Kenntnis der Wahlentscheidung anderer Wählerinnen und Wähler entscheiden sollen. Und ganz ehrlich, für mich ist das relativ simpel, wenn man sich diesen Zweck der Vorschrift überlegt, dann kann man eigentlich Briefwahlentscheidungen, das sind nun mal schon getroffene Wahlentscheidungen, anders als was würden sie wählen, wenn, eigentlich nicht mit einfließen lassen.
Mhm. Also du würdest auch sagen, das sind eigentlich im Grunde genommen zwei Gruppen von Entscheidungen, nämlich die eine noch unausgereift, so möchte ich es mal formulieren, die andere ist jetzt quasi schon getroffen und Haken dran und so. So, und das Interessante ist eben einfach, Forsa argumentiert da noch deutlicher. Die sagen einfach, naja, also ganz ehrlich, sie fordern von uns eigentlich, dass wir unsere Umfragen schlechter machen. Denn das Interessante ist ja, dass wir hier schon einen ziemlich großen Stamm haben von Leuten, also von valider Information. Ja, und sie verlangen jetzt im Grunde genommen, dass wir diese valide Information rauslassen und dann einfach nur noch im Nebel stochern, so ungefähr. Ja, es ist jetzt natürlich alles sehr überspitzt formuliert. Und das finden die nicht, halten die nicht für zulässig und sind deswegen natürlich vorgegangen gegen, also das war eine Anordnung des Bundeswahlleiters. Die haben gesagt, also nutzt diese Informationen bitte nicht, und hat eben angedroht, ein Bußgeld, das glaube ich bis zu 50.000 Euro für den beim Verstoß annehmen kann, so sieht es eben das Wahlgesetz vor, ja, bei illegitimer Wahl- bzw. Wählerbeeinflussung. So, und jetzt ging es im Grunde genommen darum, dass das Landgericht, nee, das Verwaltungsgericht Wiesbaden echt Schwierigkeiten hatte. Also die hatten ja nichts anderes als irgendwie diesen, die Formulierung des Gesetzgebers, ja, der hatte sich übrigens, als er die Norm eingeführt hat, schon sehr genaue Gedanken gemacht. Das war am Anfang viel enger formuliert. Es ging wirklich eigentlich nur um den Wahlsonntag als solchen, dass man jetzt nicht anfängt, um 13, 14 Uhr schon irgendwelche Wahlergebnisse herauszuposaunen, ja, weil das ist ja nun wirklich klar, da würde sich ja dann die, die danach kommen und kurz vor Toreschluss noch ihr Kreuzchen machen, selbstverständlich beeinflusst werden. Ne? Und das wollte man natürlich gerade nicht. Deswegen war eigentlich der ursprüngliche Sinn des Ganzen, das am Sonntag auf Sonntag zu konzentrieren. Dann hatte sich der Gesetzgeber aber dazu entschieden, das weiterzufassen. Und dann muss man ehrlicherweise, wie ich finde, ja auch sagen, okay, aber dann, ja, Wille des Gesetzgebers, müsste man eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass sie dann rausgelassen werden.
Andere müssen. Ansicht, das so, aber
VG Wiesbaden immerhin, also hat jetzt diese Abwägung getroffen, ja, aber hat dann so argumentiert, dass im Grunde genommen, dass auch die Entstehungsgeschichte beide Wege zulassen, ja, so fanden sie jedenfalls, das, und haben dann eben entschieden, es sei keine Beeinträchtigung der Entscheidung einzelner Wähler zu erkennen, ebenso wenig wie eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit der
und die
Partei.
Begründung ist ja auch immer noch so ein bisschen damit, dass das eben dann quasi vermischt wird und gar nicht eindeutig erkennbar ist. Was sind denn jetzt irgendwie Briefwählerstimmen und was ist denn jetzt sozusagen eine Einschätzung, was würden sie wählen, wenn? Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht, also das wäre für mich jetzt eher sogar noch ein Kontraargument als ein Pro-Argument. Ja, also ich finde das überhaupt nicht überzeugend, dieses ganze aggregierte Stimmen und so. Also natürlich ist das nachvollziehbar aus Sicht von Forsa und aus wirtschaftlichen Gründen, die können ihren Job natürlich dann quasi nur schlechter machen, genau das, was du gesagt hast. Und deshalb hat ja auch das VG Wiesbaden gesagt, naja, wir würden die halt so massiv beschränken, dass wir dafür irgendwie keine Grundlage sehen. Mich überzeugt es nicht, muss ich sagen.
Die haben eben einfach, um das nochmal deutlich zu sagen, was hier eigentlich gegeneinander abgewogen ist, wird es natürlich einerseits die Handlungsfreiheit des Meinungsforschungsinstituts und dann auch das Recht der freien Berichterstattung von Medien nach Artikel 5 des Grundgesetzes, ja, die sich für ein Stimmungsbild auf die Daten der Institute verlassen. Das war sozusagen auf der einen Seite der Waagschale und auf der anderen Seite eben die freie Bildung des Wählerwillens nach Artikel 38 des Grundgesetzes. So. Und ja, und da musste man eben argumentieren und da sagte das Verwaltungsgericht, die sehen eigentlich nicht, dass jetzt hier der Wählerwille groß beeinflusst wird. Also ich meine, kannst du dich natürlich auch immer fragen. Also ich würde ganz klar sagen, also grundsätzlich wird er durch alle diese Prognosen und Umfragen beeinflusst, aber dann wiederum, man sieht es ja vielleicht auch an sich selber oder in Gesprächen, die man mit Freunden oder wen auch Bekannten oder so hat. Also natürlich wird jetzt wahnsinnig strategisch auch überlegt, ja. Aber das ist, finde ich, auch also ein bisschen Ausfluss dieser wirklich mannigfaltigen Umfrageflut, die wir jetzt hier haben. Ja, das hat ja Ausmaße angenommen, die sind ja schon für sich bedenklich, aber das ist wiederum ein anderes Thema.
Bleiben Sie doch bitte mal beim Thema, Frau Putras, hier. Ja. Aber für dich, macht das denn für dich einen Unterschied, ob wenn du jetzt weißt, also jetzt gefühlt einen Unterschied, wenn du weißt, das sind abgegebene Wählerstimmen oder das sind Ideen dessen, was ich am kommenden Sonntag wählen würde, wenn ich könnte, wenn ich dürfte?
Also ich muss offen gestehen, dadurch, dass es aggregiert ist und dann in einem Topf landet und natürlich nicht einzeln ausgewiesen wird, kann ich damit gut leben. Also ich bin da jetzt nicht so hinterher wie der Bundeswahlleiter und wedel mit dem Bußgeld. So, also ich finde, ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, das ist ja wahrscheinlich etwas, was nach der Wahl dann noch in Ruhe ausdiskutiert wird, wo dann wahrscheinlich auch Weichen für künftige Dinge gestellt werden. Aber ich kann schon auch damit legen, dass jetzt auf den letzten Metern hier gesagt wird, jetzt macht es halt weiter, wie er es bisher gemacht hat, und dann überlegen wir vielleicht nochmal in Ruhe neu, denn das muss man auch sagen, also erste Instanz im Eilverfahren könnte noch vielleicht auch entschieden werden, also im Eilverfahren noch von einer höheren Instanz, aber wie gesagt, im Hauptsacheverfahren könnte man sich auch vorstellen, dass das dann noch ausgeruhter nach der Wahl diskutiert wird, aber ich würde sagen, das
wie lassen ist wir jetzt erstmal bei diesem Thema. Gab es jetzt nicht diesen Hängebeschluss oder bin ich da gerade falsch? Also ist der Ist-Zustand jetzt, dass die Forsa veröffentlichen darf oder nicht?
Darf veröffentlichen. Aber dann kommen wir doch jetzt zu dem Thema der materiellen Gerechtigkeit und zur Herstellung dessen, was ja auch schon irrsinnig gewichtig ist.
Genau, es geht darum, dass künftig auch rechtskräftig Freigesprochene nochmals angeklagt und verurteilt werden können, wenn es um Mord, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Wie gesagt, ihr habt das Thema sehr ausführlich besprochen in der letzten Folge mit Konstantin. Das packt Corinna euch sicherlich auch nochmal in die Shownotes, dass ihr da nochmal reinhören könnt. Aber ich wollte zumindest noch einmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also es gab zuletzt einen Versuch mehrerer Länder, das Gesetz noch zu stoppen oder zumindest in den Vermittlungsausschuss zu bringen. Damit sind die gescheitert. Das Ding ist durch den Bundesrat und wird in Kraft treten. Der Katalog des Paragraphen 362 Strafprozessordnung wird jetzt ergänzt um eine neue Nummer 5. Und da steht drin, dass so eine Wiederaufnahme möglich sein soll, wenn Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte als Täter wegen Mordes, Völkermordes oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wird. Also, es ist nicht der Untergang des Abendlandes, es ist jetzt kein Ende der Rechtskraft von Strafurteilen in Deutschland, denn es betrifft erstmal nur Straftatbestände, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe belegt sind und die nicht der Verjährung unterliegen. Das sind also so die schlimmsten Straftaten, die man begehen kann. Und das ist auch das Argument für dieses Gesetz, das die Große Koalition gegen den Willen von so ziemlich allen durchgepeitscht hat. Man kann es wirklich kaum anders sagen, nämlich dass bei solchen Taten ein zu Unrecht erfolgter Freispruch schlechthin unerträglich sei. Und deshalb sei diese Durchbrechung der Rechtskraft ausnahmsweise gerechtfertigt. Also es geht um die Fälle, und das ist ja auch erstmal ein sehr nachvollziehbarer Zweck, in denen die technischen Möglichkeiten sich weiterentwickelt haben. Also erschließt sich, glaube ich, jedem Menschen. Es geht um die DNA-Analyse. Also ne, das sieht man irgendwie, keine Ahnung, jeden Sonntag bei CSI. Dinge, die in den 80er Jahren konnte man Beweise schon erheben, aber eben noch nicht auswerten, weil einfach die DNA-Analyse noch nicht so weit war. Für die Zukunft wird Ähnliches erwartet von der digitalen Forensik. Also es geht um solche Fälle, wo man sagt, wir können hier Beweise erheben. Wir können am Ende dem Angeklagten oder der Angeklagten nicht nachweisen, dass sie oder er es war. Aber vielleicht geht das irgendwann mal später. So. Es geht also um Fälle, in denen schon zum Zeitpunkt des Strafverfahrens Beweismittel gesichert wurden, noch nicht ausgewertet werden konnten, weil die Wissenschaft noch nicht so weit ist. So, das ist der Hintergedanke. Auch erstmal sehr nachvollziehbar. Allerdings, und das finde ich schwierig, du sagst es jetzt wieder so, Corinna, sehr nachvollziehbar. Ja, das ist emotional total nachvollziehbar. Aber es ist juristisch natürlich trotzdem nicht unproblematisch. Denn die Rechtskraft und der Rechtsfrieden, das ist halt ein, wie soll man sagen, eine tragende Säule eines rechtsstaatlichen Systems. Und ne, so ein wenig wird mir da schon immer ein bisschen mulmig, auch wenn das natürlich sehr viele Menschen anders sehen und wenn man auch mit guten Gründen sagen kann, komm, das sind so krasse Delikte und so krasse Fälle, in denen das passiert. Aber die Kritiker argumentieren natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Dammbruch-Argument und sagen, naja, wenn es jetzt darum geht, als wie schlimm Taten empfunden werden, dann ist es halt nicht sehr unwahrscheinlich, dass gerade im Bereich Sexualstrafrecht das noch weiter ausgewertet wird und dass eben auch ein Sexualstraftäter, der schon mal angeklagt und freigesprochen wurde, dann in Zukunft irgendwie 20 Jahre später nochmal angeklagt werden kann. So, das ist halt so dieses Dammbruchargument. Aber womit ich wirklich ein Thema habe, ist eigentlich eher die Tatsache, so dass der Hintergrund, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie Beweise, die konnten wir damals noch nicht auswerten, jetzt geht das, das findet sich im Gesetz nicht. Denn da steht jetzt drin, es geht um neue Tatsachen. So, und neue Tatsachen lehnt das Gesetz explizit an die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten, also an 359 StPO an. Und die Rechtsprechung des BGH sagt dazu total klar, dass neue Tatsachen in diesem Sinn alle Tatsachen sind, die das erkennende Gericht bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt hat. Selbst bekannte, aber nicht berücksichtigte Tatsachen können demnach ausreichen. Und das würde halt, wenn man mal 2 Sekunden nachdenkt, bedeuten, dass ein wütender damals noch Ehemann 10 Jahre später sagt, oh, ich habe damals zwar die Aussage verweigert, weil ich ein Zeugnisverweigerungsrecht hatte, aber jetzt bin ich von der Alten geschieden, jetzt packe ich mal aus. Und das hat halt mit dem Zweck des Gesetzes, nämlich so, ja. Naja, also wenn ich jetzt eine Frau habe, der ein Mord zur Last gelegt worden ist im Jahr 1998, ne, und man konnte es ihr aber nicht nachweisen und der Ehemann, der das möglicherweise einzige Beweismittel war, hat sich auf Zeugnisverweigerungsrecht berufen. So, 10 Jahre später trennen die sich. Und jetzt sagt er, ich möchte mich nicht mehr auf mein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Jetzt packe ich aus. Und dann wird diese Frau, die rechtskräftig freigesprochen ist, weil ihr Ex-Mann jetzt sauer auf sie ist, weil das eine neue Tatsache ist, obwohl es die gegeben hat damals, kann das Gericht das jetzt wieder aufgreifen? Kann eine Staatsanwaltschaft neu anklagen? Und das finde ich schon wirklich krass und das hat halt mit diesem Zweck des Gesetzes eigentlich zu ermöglichen, dass man halt in relativ evidenten Fällen, wo man an den Täter eben nicht rankam, weil man einfach die Beweismittel aus technischen Gründen nicht auswerten konnte, überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ich könnte ganz gut mit dieser Gesetzesänderung leben, wenn man es darauf beschränken würde. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn damals schon Beweismittel eingesammelt wurden, die aber aus technischen Gründen noch nicht ausgewertet werden konnten und das geht 15 Jahre später und dann ist klar, da ist jetzt deren DNA dran, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn man das aufgreift. Aber mit dieser weiten Formulierung von neuen Tatsachen finde ich das echt schwierig. Selbst wenn es nur diese krassen Straftatbestände sind. Genau, so ist es. Das Gesetz wird in Kraft treten und zwar relativ schnell. Und ja, ich glaube, die Kritik ist klar, das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also selbst die Bundesjustizministerin, Frau Lamprecht, hatte sich gegenüber der eigenen Fraktion geweigert, da Zuarbeit zu leisten. Die Anwaltsverbände laufen natürlich Sturm, weil eben Durchbrechungen der Rechtskraft immer die Strafverteidigerseele natürlich sehr, sehr belasten. Und es ist, glaube ich, für die Juristinnen und Juristen unter uns auch klar, da geht es um den Grundsatz nebis in idem. Also niemand darf wegen derselben Tat zweimal strafrechtlich verfolgt werden. Das steht in der Verfassung. Das wird natürlich dadurch beschränkt. Aber es gibt eben, das ist auch ganz klar und klare bundesverfassungsrechtliche Rechtsprechung, es gibt eben durchaus Ausnahmen. Es gibt eben Durchbrechungen der Rechtskraft, die man da einführen kann. Und ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz auf die eine oder andere Art und Weise in Karlsruhe landen wird. Dann werden wir sehen, was Karlsruhe damit macht.
Prima. Also das war jetzt erstmal das zu unserem Komplex, was war. Nun darf ich hier in unserem Berliner Studio wieder meinen Kollegen Patrick Barners begrüßen. Schön, dass Sie uns wieder beehren, Herr Barners.
Hallo, Frau Budras.
In den Vereinigten Staaten tobt gerade ein veritabler Kulturkampf. Texas ist mit einem neuen Abtreibungsverbot nach vorne geprescht, das auf sehr radikale Weise versucht, Frauen von einer Abtreibung abzuhalten. Die neuen Regeln firmieren unter dem Heartbeat-Gesetz. Es verbietet Abtreibung schon ab dem ersten Herzschlag, ne? Also meist nach 4 Wochen nach der Befruchtung oder auch 6 Wochen nach der letzten Periode. Das ist also extrem früh. Die Intention des Gesetzgebers ist damit klar, damit sollen Abtreibungen nicht nur erschwert, sondern letztlich unmöglich gemacht werden, oder?
Ja, sie sollen unmöglich gemacht werden. Und das Besondere ist eben noch, dass sie unmöglich gemacht werden sollen, obwohl eigentlich der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, in einem Grundsatzurteil von 1973 klargestellt hat, dass Abtreibungen legal sind, im Grunde bis zur Lebensfähigkeit des Kindes außerhalb des Mutterleibes. Das heißt, dieses Gesetz in Texas ist nicht nur sehr radikal, was seinen Inhalt angeht, sondern es ist auch radikal, insofern es eine Herausforderung ist, eine Provokation, eine Aufforderung, wenn es dann irgendwann mal beim obersten Gerichtshof landet, dass der oberste Gerichtshof dann seine Rechtsprechung ändern soll.
Und das Interessante ist, da ist es jetzt ja schon vor kurzem gelandet, denn das Ganze hat einen sehr, sehr schnellen Verlauf genommen. Also wir sind jetzt fast schon 2-3 Wochen in dieser Diskussion drin. Das vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die noch nicht so tief drin sind, die das noch nicht gehört haben, aber in den Vereinigten Staaten ist das wirklich eine sehr große Debatte. Und es gibt ja in der Tat zwei Aspekte, die da besonders hervorstechen. Das ist einmal der wirklich sehr kurze Zeitraum von 6 Wochen. Also die Organisation Planned Parenthood hat ausgerechnet, dass das bis zu 90% der derzeit getätigten Abtreibungen unmöglich machen würde. Der zweite Aspekt ist, das Recht gibt ausdrücklich nur Privatleuten die Möglichkeit, gegen Abtreibung vorzugehen, also nicht den Behörden, wie es ja sonst üblich ist. Und das ist so weitreichend, dass es eben sich nicht nur gegen die Kliniken richtet, sondern gegen alle Personen, die dabei helfen. Ne? Also das könnte auch der Taxifahrer zum Beispiel sein, der die Frau zum Termin fährt oder auch alle möglichen anderen Konstellationen. Das ist auch exakt die Konstellation, die dann den Supreme Court jetzt daran gehindert hat, da tätig zu werden, ne?
Ja, das ist jedenfalls die Auffassung von 5 Richtern, die sich dann durchgesetzt haben. Der Supreme Court hat ja 9 Richter und 5 waren eben hier der Meinung, wir sollten noch nicht eingreifen. Es gab also, im Grunde war das ein Eilverfahren und in diesem Eilverfahren haben eben Organisationen, die Abtreibungen organisieren, bereitstellen, in Texas haben versucht, die Gerichtsbarkeit zu bewegen, dieses Gesetz eben weil es offensichtlich ja den Präzedenzfällen vom Supreme Court widerspricht, dieses Gesetz vorläufig außer Kraft zu setzen, damit dann eben eine Prüfung im Rahmen eines Prozesses stattfinden kann. Und wie das so ist, auch diese Art von Antrag geht dann den Instanzenzug nach oben und der Supreme Court hat dann mit 5-4 Stimmen entschieden, ohne jetzt in der Sache bereits Stellung zu nehmen, zu sagen, das ist hier so ungewöhnlich, dass wir eigentlich keine richtige Möglichkeit sehen, einzugreifen. Und um das zu verstehen, muss man, glaube ich, aber noch erklären, warum ist das Gesetz so konstruiert, wie Sie es gerade beschrieben haben, diese Merkwürdigkeit, dass ausdrücklich Privatleute ermächtigt werden, eben diese Anwendung des Gesetzes durchzusetzen. Das heißt, eine Privatperson ist aufgefordert, es ist auch eine Belohnung ausgesetzt. $10,000 bekommt man, wenn man die entsprechende Anzeige erstattet und sagt, hier ist also eine nach texanischem neuem Recht illegale Abtreibung durchgeführt worden. Warum überlässt das der texanische Staat nicht einfach seinen eigenen Beamten? Ganz einfach. Dann werden die sofort verklagt worden, weil ihr Handeln eben dem geltenden amerikanischen Bundesrecht widerspricht.
Ja, und klar widerspricht, wie Sie es ja schon gleich zu Anfang gesagt haben. Ne? Roe versus Wade steht hier im Raum und das wissen auch die Texaner und deswegen machen sie diese Konstellation.
Ja, und es kommt eben da so eine Besonderheit hinzu, eben so ein bisschen technischer Art, die halt erklärt, warum das möglich ist, warum der Versuch jedenfalls gemacht werden konnte. Die überstimmten 4 Richter haben das zum Teil sehr deutlich auch als einen Trick gekennzeichnet und sagen, ja, so geht es nicht, dass der Staat kann nicht einfach hergehen. Und weil er selber im Grunde befürchtet, dass es verfassungswidrig ist, was er anordnet, dann Privatleute stattdessen beauftragen, die dann etwas schwieriger vielleicht vor Gericht zu bekommen sind als die Beamten. Aber in solchen Rechtsstreitigkeiten in den USA, also wenn der Bürger gegen den Staat vorgeht, ist das Normale eben, dass eine Person verklagt wird. Also um zu sagen, hier der texanische Staat verletzt meine Bürgerrechte, da verklage ich eben eigentlich nicht den Staat Texas, sondern eben den Staatsanwalt oder den Chef der Gesundheitsbehörde oder so, der eben für einen entsprechenden Rechtsakt in einem formalen Sinne verantwortlich ist. Und der Trick eben dieses texanischen Gesetzes ist jetzt der, dass der Staat so tut. Unsere Beamten haben damit gar nichts zu tun. Die sind förmlich alle rausgelassen und deswegen können die nicht verklagt werden. Der Supreme Court hat jetzt gesagt, das ist eine neuartige Konstruktion. Das wirft ganz viele prozessrechtliche Fragen auf und die können wir jetzt in diesem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes können wir die gar nicht seriös entscheiden. Das soll erstmal in den unteren Instanzen in aller Ruhe verhandelt werden. Aber ja, während da eben sich die Zeit genommen wird, dafür ist die Situation natürlich schon die, dass jetzt nirgendwo in Texas mehr diese Abtreibungen nach der Frist noch vorgenommen werden, weil natürlich die Kliniken das Risiko vermeiden wollen, da dann verklagt zu werden.
Genau, also der Schaden ist schon eingetreten, der Effekt ist bereits da, aber der Supreme Court sagt, wir müssen erstmal uns genau das überlegen, beziehungsweise der Instanzenzug muss da auch erstmal durchgeführt werden. Kann man denn eigentlich jetzt sagen, vier Supreme Court Richter sind da schon gegen vorgegangen, haben einen Dissenting Vote abgegeben, haben gesagt, damit sind wir nicht einverstanden. Haben die es verstanden und die anderen fünf nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Drei der vier Richter, die Minderheitsvoten abgegeben haben, haben bereits gesagt, ihrer Meinung nach ist das Gesetz eindeutig verfassungswidrig. Das heißt, diese drei Richter haben sich bereits festgelegt und haben gesagt, wenn dann sozusagen diese Periode dieser Tricksereien, wie die das sehen, dieser Aufschub, wenn das vorbei ist, wenn dann irgendwann tatsächlich mal uns das vorgelegt werden wird, dann sind wir auf jeden Fall dafür, dass wir an unserer Rechtsprechung festhalten. Und eben das einfach sagen, ja, das ist natürlich verfassungswidrig, das haben wir ja seit 1973 schon eigentlich gesagt. Der vierte von diesen Dissentern, das ist der Gerichtsvorsitzende John Roberts, eigentlich auch ein Konservativer, der jetzt aber im Zuge der Personalwechsel, die es dann in der Trump-Regierung am Supreme Court gegeben hat, in gewissem Sinne mehr in die Mitte gerückt ist und in manchen Verfahren das Zünglein an der Waage war, also der fünfte, der dann zwischen zwei Vierergruppen stand. Hier ist es jetzt so, er ist nur der vierte und deswegen ist er ja auch nicht in der Mehrheit. Er hat also auch wirklich scharf in seinem Dissent auch die Mehrheit kritisiert dafür, dass diese Frage aufgeschoben wird, hat das auch als merkwürdig hingestellt, wie das texanische Gesetz konstruiert ist. Er hat sich allerdings nicht festgelegt, was die Verfassungswidrigkeit angeht. Das ist aber auch ganz typisch für ihn, dass er immer einen sehr zurückhaltenden, pragmatischen Stil pflegt und sich einfach nicht vorzeitig in die Karten schauen lässt. Die fünf Richter in der Mehrheit, die fünf konservativen Richter in der Mehrheit, von denen drei eben von Präsident Trump ernannt worden sind, die haben eigentlich noch überhaupt nichts gesagt. Sie haben ja eben ausdrücklich gesagt, es ist jetzt noch gar nichts zu sagen. Wir sagen nur, wir nehmen diesen Fall erst einmal nicht an. Trotzdem ist es bei denen so, wenn wir jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben, dass es bei denen eben so ist, dass zwei dieser Richter, Alito und Thomas, die schon sehr lange dem Supreme Court angehören, schon bei früheren Gelegenheiten, also auch ihre Ansicht eben zu Protokoll gegeben haben, dass eigentlich diese Rechtsprechung des Supreme Court im Grundsatz verfehlt ist. Die sind wohl bereit, eben tatsächlich eine Grundsatzkorrektur dann vorzunehmen und eben dieses Grundrecht auf Abtreibung einzuschränken oder möglicherweise ganz über Bord zu werfen. Und es bleibt dann halt jetzt rein politisch gesehen die Frage, wie werden die drei von Trump ernannten Richter sich verhalten. Da ist natürlich die Hoffnung der Konservativen, die eben das ja als großen Erfolg gefeiert haben, dass Trump drei Richter ernennen konnte. Und das wird natürlich immer darauf geguckt, passt zumindest die Philosophie solcher Richter dann auch zu den politischen Zielen. Da ist die Hoffnung groß, dass es eben auch die drei Richter dann auch im entsprechenden Sinne gegen das Grundrecht auf Abtreibung entscheiden werden, sodass in gewissem Sinne, so spannend und ungewöhnlich jetzt dieser texanische Fall ist, es hat fast etwas von einer Art Zwischenspiel, weil sowieso der Supreme Court schon für den Herbst, für das Geschäftsjahr, was jetzt am 1. Oktober beginnt, hatte es bereits ein Gesetz aus einem anderen Bundesstaat, aus Mississippi, angenommen, das vielleicht nicht ganz so radikal ist, aber das gleiche Ziel verfolgt, eben dieses Grundrecht abzuschaffen. Und insofern, früher oder später, muss sich das Gericht eben jetzt in der neuen Zusammensetzung sowieso dann mal grundsätzlich äußern. Möchte es bei seiner Rechtsprechung bleiben oder wird es eine Wende geben?
Vielleicht noch ein Hinweis zu Mississippi. Da ist der Unterschied so, dass die Frist später anfängt. Also ich glaube, die Frauen haben dann 15 Wochen Zeit. Und es gibt auch nicht diese abstruse Konstellation, dass private Hilfs-Sheriffs da jetzt auf den Plan gerufen werden, um die Sachen durchzusetzen. Das steht also noch an. Die drei Richter, die Sie jetzt eben schon erwähnt haben, die deren Benennung ja in der vergangenen Legislaturperiode sozusagen ja für großen Wirbel gesorgt haben, die hatten ja, muss man schon sagen, die klare Marschroute Abtreibung oder jedenfalls den Auftrag, tatsächlich das Abtreibungsrecht zu reglementieren, ne? Oder eben, wie Sie es sagen, also abzuschaffen, kann man so weit gehen?
Ja, so weit kann man gehen, wobei natürlich dann wieder diese Aufträge auch nicht so ganz explizit formuliert werden. Also es hat sich eben seit den 70er Jahren eingebürgert und da war dieses Abtreibungsurteil von 1973 war eines, das eben ganz besonders stark die konservative Basis der Republikaner mobilisiert hat. Es hat sich eingebürgert, dass eine sehr genaue Personalplanung in den ideologischen Lagern betrieben wird. Und insbesondere die Konservativen haben das eben sehr stark professionalisiert, in der Hoffnung eben, indem man genau beobachtet, wie Richterkandidaten, die in den allermeisten Fällen ja aus unteren Instanzen der Bundesgerichtsbarkeit oder manchmal dann auch von bundesstaatlichen Gerichten, aber fast immer eben aus dem Richteramt heraus dann befördert werden an den Supreme Court, sich eben genau anzusehen, wie haben die entschieden in eben so ideologisch beladenen Fällen und dann Prognosen zu machen, ja, auf die wird man sich verlassen können. Man muss allerdings hinzusagen, dass das natürlich auch keine Naturwissenschaft ist mit 100%iger Trefferquote, eine solche Prognostik. Zum Beispiel deswegen, weil ja die unteren Gerichte dann die Präzedenzfälle und Leitlinien des Supreme Court anwenden müssen, sodass also auch die Richter Kavanaugh, Gorsuch und Amy Coney Barrett, die jetzt als Letzte dazugekommen sind im Supreme Court, in ihren früheren richterlichen Ämtern ja gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, wir kippen jetzt dieses Grundsatzurteil Roe versus Wade, weil das natürlich nur der Supreme Court selber könnte. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, dieses großen epischen Streits kann man schon sagen, weil es sich eben so lange hinzieht und so grundsätzlich ist. Darüber in den USA war das auch mehrfach so, dass sich eben dann auch Erwartungen, dieses Abtreibungsrecht stehe jetzt kurz vor der Abschaffung, nicht bestätigt haben. Es gab also einmal so eine legendäre Szene, wo dann ein uralter Richter dann also gesagt hat, ich bin hier sozusagen der Letzte, der noch zwischen dem Grundrecht und seiner Abschaffung steht und mein Lebenslicht flackert sozusagen schon. Und trotzdem ist es aber dann bewahrt worden, weil unter anderem es eben auch diesen Gedanken gibt, inzwischen gibt es das schon so lange, dass eben eine Rechtssicherheit da eingetreten ist. Und wie immer man jetzt die philosophische Frage vielleicht bewerten mag, soll es ein solches Recht geben oder nicht, dass eben dieses Recht mittlerweile zur Rechtskultur in den USA gehört. Das scheint, so könnte man einige Andeutungen verstehen, das scheint eben auch eine Sicht zu sein, die Roberts, der Gerichtsvorsitzende, teilen könnte. Aber es ist eben völlig offen, ob dafür 5 Richter sich finden werden.
Und um das nochmal deutlich hervorzuheben, ich finde, das haben Sie sehr schön eben eingeleitet, aber letztendlich ist doch diese Frage der Abtreibung tatsächlich nur das Vehikel, um konservative Wählerschichten an die Republikaner zu binden. Das muss man schon einmal so deutlich sagen, ne, dass das ein gefundenes Fressen ist. Man weiß gar nicht, wie überzeugt die Konservativen tatsächlich von diesem Wunsch sind. Denn man muss ja ehrlicherweise auch sagen, es sind ja selbst so krasse Fälle wie Vergewaltigungen die zu einer Schwangerschaft führen. Diese Schwangerschaft darf nicht unterbrochen werden. Also das sind ja schon auch wirklich unglaubliche Eingriffe in die Rechte der Frau, in den Recht, über ihren eigenen Körper sozusagen zu herrschen. Das ist schon merkwürdig, dass man so weit geht, um diese Frage für sich zu klären, ne?
Ja, wobei der Klärungsbedarf halt auch dadurch gegeben ist, dass die Verfassung der USA dafür eigentlich auf den ersten Blick wenig hergibt. Und insofern gibt es eben auch ein Argument gegen Roe versus Wade und ein Argument für die Freiheit der Bundesstaaten, weitgehende Regelungen zu treffen, dass man eben sagt, es ist einfach nicht geregelt in der Verfassung. Das finde ich eben doch ein ernstzunehmendes Argument. Das wird natürlich hauptsächlich von Konservativen vorgebracht, die vielleicht auch aus philosophischen Gründen gegen ein Recht auf Abtreibung sind. Aber ich finde, es hat eben, wenn man sich den Verfassungstext ansieht, das amerikanische Verfassungsverständnis, hat es schon auch eine hohe Plausibilität. Und da ist der Unterschied ja mit Deutschland und dem deutschen Grundgesetz, finde ich, schon schlagend. Denn wie immer man in Deutschland dann im Ende auch da philosophisch die Frage bewertet, man würde zunächst mal sagen, dass eben im Grundgesetz drinsteht, jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und vielleicht auch der Schutz der Menschenwürde, das sind vom Inhalt her einschlägige Bestimmungen. Da kann man sich dann fragen, körperliche Unversehrtheit, Leben, jeder ist eben der Embryo, ein jeder. Man kann sich auch fragen, wie sieht es mit der körperlichen Unversehrtheit der Schwangeren aus? Ist nicht im Grunde ein Abtreibungsverbot, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit? Aber es gibt eindeutige inhaltliche Bestimmungen, wo man anknüpfen kann. Und das Grundgesetz hat ja auch, wie das Bundesverfassungsgericht es auslegt, den Anspruch mit der berühmten Wertordnung eigentlich auf alle Fragen eine Antwort zu bieten. Und ich glaube, die amerikanische Verfassung hat eigentlich einen anderen Charakter. Was dort nicht ausdrücklich geregelt ist, das ist im Prinzip eben in einer Demokratie, nach deren Selbstverständnis, dem demokratischen Gesetzgeber überlassen. Und insofern ist es auch eben interessant, der Widerstand gegen das Abtreibungsrecht kann in den USA nicht so wie bei uns vom angenommenen Grundrecht des Kindes her argumentieren. Dafür gibt es eben auch keine Stütze, sondern das konservative Argument lautet einfach, steht nichts drin in der Verfassung, hergeleitet wird es dann im Grunde über so eine allgemeine Rechtsschutzgarantie, Gleichbehandlung und sozusagen rechtsstaatliche Gewähr von minimalem Verfahren, wenn der Staat überhaupt handelt. Es ist in gewissem Sinne auch kein Wunder, dass jetzt auch von der Sache her gesehen, dass es diese wirkungsvolle lange Agitation gegen das Urteil Roe versus Wade gegeben hat, weil das geben auch liberale Verfassungsrechtler zu, weil es eben doch nicht unbedingt ein besonders stark aus der Verfassung selbst her zu begründendes Urteil ist.
Also da muss man vielleicht noch mal einmal kurz die Basics quasi liefern. Also wir hatten ja damals, Sie haben es erwähnt, 1973 die Konstellation, dass eine mittellose Frau schon zwei Kinder bekommen hatte, die zur Adoption freigegeben hat und dann, als sie das dritte Kind bekommen hat, abtreiben wollte. Und das verbirgt sich übrigens diese Dame, die später ihren Namen veröffentlicht hat, aber zu diesem Zeitpunkt noch Jane Roe genannt wurde, eben was so ein bisschen für uns Max Mustermann ist, ne? So in den Vereinigten Staaten. Also das ist der Roe-Teil versus Wade. Damit war eben gemeint der damalige Bezirksstaatsanwalt von Dallas County, der eben derjenige war, gegen den sich der Rechtsstreit richtete. Das war das, was sie vorhin erklärt hat, wie amerikanische Prozesse funktionieren. Und was vielleicht wichtig ist an dieser Grundsatzentscheidung, ist tatsächlich, und das ist, da wird dieses Vehikel oder deutlich, wie schwierig es war, das argumentativ herzuleiten. Da wurde sich ja gestützt vor allen Dingen auf die Privatsphäre der Frau, ne? Und das in der Tat ist ja auch nicht das, was man im Kern sehen würde, dass hier ums irgendwelche Privatsphäre geht, sondern nein, es geht um die Frau, um ihre Selbstbestimmung, auch um die Tatsache, dass sie selber entscheiden kann, wenn sie kein Kind haben möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen, unter anderem auch, wenn sie Opfer einer Vergewaltigung wurde. Und das ist schwierig unter dem amerikanischen Recht zu fassen, ne? So müsste man das vielleicht kurz erläutern. ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass die amerikanische Verfassung so alt ist, ne? Und mit unserem Grundgesetz aus dem Jahr 1949 nicht mithalten kann.
Ja, sie ist alt und es sind eben dann im Laufe der Zeit sind eben auch da Grundrechtsgarantien schon ganz am Anfang in der Verfassungsgeschichte mit der Bill of Rights sind Grundrechtsgarantien aufgenommen worden, aber diese Grundrechtsgarantien sind bei näherem Hinsehen eben doch sehr spezifischer Art. Also auch wenn die Meinungsfreiheit eben sehr, sehr umfassend garantiert ist und die Religionsfreiheit und so weiter, es sind eigentlich sehr spezifisch ansetzende Garantien. Und dieses umfassende Recht auf Privatheit, was man eben wiederum bei uns in Deutschland dann ja wahrscheinlich aus Artikel 2 des Grundgesetzes wiederum eben herleiten könnte. Da gibt es eben tatsächlich eine solche Analogie, gibt's einfach nicht. Nicht, weil die im 18. Jahrhundert nicht Wert auf Privatheit gelegt hatten, sondern weil das Recht eigentlich mehr diesen Charakter hatte, eben ganz spezifische Eingriffe des Staates in die traditionell geschützten Rechte der Bürger, früheren Untertanen abzuwehren. Und bei der Abtreibung ist es ja so, dass es eben zumindest eine Materie ist, wo immer eben der Staat sich doch auch eingemischt hat, sodass man auch nicht sagen kann, es hat sozusagen ein Gewohnheitsrecht auf Abtreibung gegeben. Aber eben das mit der Privatheit ist schon eine unglaublich faszinierende Sache, weil man das ja auch wiederum eigentlich so im Ohr hat, dass man auch vielleicht denkt, das kommt doch eigentlich auch aus der englisch-amerikanischen Sphäre her, hat da eigentlich einen ganz hohen Rang. Und es gibt solche Formulierungen wie, dass das Recht, eben allein gelassen zu werden, nicht belästigt zu werden, seine persönlichen Angelegenheiten selber zu regeln, das sei eigentlich das höchste Recht überhaupt, wenn man sozusagen darüber nachdenkt, warum gibt es eigentlich Rechtsschutz. Aber das ändert eben nichts daran, dass es da eben nicht eine konkrete Garantie gibt in der Verfassung dafür. Und ein interessanter Punkt in Bezug auf das Urteil von 1973 ist dann auch noch, dass eben dieses Recht sozusagen der beteiligten Personen nach ihren eigenen Überlegungen so etwas zu tun. Es sind ja mehrere Personen eben beteiligt, insbesondere auch ein Arzt, dass eigentlich 1973 in dem Urteil Roe versus Wade, was von dem Richter Harry Blackmun verfasst wurde, das Mehrheitsvotum, das ist eigentlich ein Grundrecht für Ärzte eher ist als ein Grundrecht für Frauen. Das wurde auch später dann etwa von Richterin Ruth Bader Ginsburg, die im vergangenen Jahr gestorben ist, der berühmten Pionierin eben des Gleichstellungsrechts und des juristischen Feminismus. Die hat das schon, bevor sie Richterin wurde, sie hat das auch scharf kritisiert und hat gesagt, so erfreulich das Urteil im Ergebnis war, es ist eigentlich nicht erreicht eben nicht das, was wirklich wünschenswert und auch geboten ist. Es ist sozusagen noch im patriarchalischen Horizont geschrieben. Geschützt werden soll hier der Arzt, der einfach lege artis eine solche Abtreibung in der Klinik oder in seiner Privatpraxis vornimmt. Der soll gegen ideologischen Dazwischenvorwerken geschützt werden. Und dass es eigentlich im Kern ein Grundrecht der Frau sein müsste. Das kommt zwar auch vor, aber es steht 1973 nicht im Vordergrund und ist dann erst später von Bader Ginsburg zum Beispiel mit dem Argument der Gleichbehandlung. Also schon als Abtreibungsrecht ist feministisch gesehen eben per se eigentlich ein diskriminierendes Recht, weil wenn die Verbote greifen, auch wenn Ärzten die Berufsausübung erschwert wird, im Wesentlichen richtet sich natürlich das Gesetz, ein solches Gesetz, ausschließlich gegen Frauen.
Ja. Und im Grunde genommen sieht man jetzt ja auch, auf welch tönernen Füßen das Ganze dann steht. Also dann kann eben jeder beliebige Staat herkommen und versuchen, daran rumzuschrauben, auch auf absurd kreative Art, wie wir es hier gerade in Texas sehen. Jetzt kommt aber quasi die Bundesregierung ins Spiel. Damit meine ich natürlich Joe Biden, vor allen Dingen also in Form des Justizministers, der jetzt Klage eingelegt hat und versucht hat, Also das nennt sich dann ganz theatralisch USA versus Texas, ne? Also die USA als solche geht jetzt gegen Texas vor und versucht, dieses Gesetz zu stoppen. Meinen Sie, dass das verfängt?
Ja, das ist natürlich, wie Sie schon sagen, es ist eben theatralisch. Also da gehört viel Theatralik dazu, mit der eben solche symbolischen, für die Betroffenen natürlich existenziellen, aber für das größere, den größeren politischen Zusammenhang eben doch auch sehr stark symbolischen Fragen ausgetragen werden. Sie haben eben gesagt, dass eben bei den Konservativen es natürlich auch immer das politische Interesse gibt, diese Frage hoch zu kochen und hoch zu spielen wegen der Mobilisierung der eigenen Basis. Das gilt ja gerade auch für Trump, der, bevor er Präsidentschaftskandidat war, eben keineswegs irgendwie bekannt gewesen wäre, im Gegenteil, als Gegner des Abtreibungsrechts. Aber man muss natürlich auch umgekehrt sagen, dass eben die Mobilisierung auch auf demokratischer Seite funktioniert. Auch da gilt in den Wahlkämpfen, dass mit nichts so erfolgreich auch Spenden bei den demokratischen Anhängern eben mobilisiert werden können, als mit der Warnung eben, hier kommt wieder ein Senator dann in den Senat, der eben bekannt ist als ein Gegner des Abtreibungsrechts. Und was Biden angeht, glaube ich, wird dann schon die Gretchenfrage sein, wenn es so weit kommt, wie doch viele befürchten, dass, wenn der Supreme Court erstmal dieses Jahr sich mit diesem Gesetz Mississippi beschäftigt, gerade weil das ja nicht so weit geht und auch nicht diese radikale Mittel da, dieser Ermächtigung der Privatleute, dieser Whistleblower oder Kopfgeldjäger sozusagen hat, also weil es eigentlich eben ein in Anführungszeichen normales Verbot ist, wie es auch schon mal x-mal behandelt wurde. Wenn es dann so weit kommt, dass das tatsächlich zum Anlass genommen werden sollte, wenn sich die 5 Richter finden, die sagen, wir gehen jetzt hinter 1973 zurück, dann wird es mit Sicherheit einen ganz großen Aufruhr in der Öffentlichkeit geben und es wird die Forderung an den Präsidenten geben, eine Reform des Supreme Court in Erwägung zu ziehen. Das ist im Wahlkampf ja schon mehrfach gefordert worden, weil man eben gesehen hat, Trump und die Konservativen haben zum Teil auch unter Umgehung eigentlich der Regeln, jedenfalls der ungeschriebenen Spielregeln, die es für solche Ernennungen gibt, haben das einfach durchgezogen, ihre einseitige Besetzung des Supreme Court mit Konservativen. Und weil eben die amerikanische Verfassung enthält eben viel weniger, als man denkt, haben wir eben gesehen. Und unter anderem steht eben auch nichts drin darüber, wie viele Richter im Supreme Court sitzen. Also da steht tatsächlich drin, es gibt einen Supreme Court und es gibt den Chief Justice of the United States. Aber wie viele Mitglieder dieses Gericht hat, das kann der Gesetzgeber durch einfaches Gesetz regeln. Und insofern gibt es da eben die Hoffnung eben, aber auch viel Widerstand bereits, weil das als eine radikale Idee gilt. Also es gibt auch in der Demokratischen Partei ganz große Skepsis und Widerstand dagegen, jetzt sozusagen politisch die Sache zu radikalisieren, zu eskalieren zu lassen, indem wenn Biden dann sagen würde, lass uns ein Gesetz machen, das mir die Möglichkeit gibt, 2 oder 4 weitere Richter zu nennen. Aber das wird die Probe sein. Wie ernst meinte er es eigentlich wirklich?
Da würde man einfach das Gremium erweitern, ne? Und sagen, also wir haben nicht nur 9, sondern 11 oder 13 oder was. Und ich füge dann die fehlenden noch hinzu.
Ja,
also
oder das, es wäre möglich zu sagen, immer wenn ein Richter, sagen wir mal, den 80. Geburtstag überschreitet, dann wird ein weiterer zu seiner Entlastung hinzugesetzt oder dann wird er eingeladen, zurückzutreten, dadurch, dass eine Vakanz entsteht. Also gibt es viele Möglichkeiten, aber ich finde es eben doch auch ganz interessant, was so die Rechtskultur angeht, wie groß eben doch die Vorsicht ist, weil, obwohl es nirgendwo eben in der Verfassung steht, diese Vorstellung, es sind eben 9, diese ungerade Zahl, wo man dann auch irgendwie kalkulieren kann, wie man dann eben mit Argumenten und mit ein bisschen langfristiger Taktik vielleicht auch eine Mehrheit erreicht. Also diese 9er-Zahl ist schon ein relativ fester Bestandteil mittlerweile da der Rechtskultur, obwohl es auch nicht immer 9 Richter waren.
Ja, Herr Barners, also der nächste Termin wäre, glaube ich, der 1. Oktober, soweit ich weiß, weil dann die mündliche Verhandlung stattfindet in dem Rechtsstreit USA versus Texas. Dann hätten wir außerdem noch Mississippi, ne, das, was Sie eben schon erwähnt hatten, also auch da steht ein Gesetz zur Debatte, das vom Bundesverfassungsgericht, also vom Supreme Court, entschieden werden muss. Ja, herzlichen Dank, Herr Barners, dass Sie uns Einblick gegeben haben in diesen Kulturkampf, der da jetzt wieder auflodert in den Vereinigten Staaten.
Es war mir ein Vergnügen.
So, also das ein heikles Thema, das wir hier in Deutschland nicht haben, das amerikanische Herzschlagsgesetz. Damit müssen wir uns hier nicht abgeben. Aber jetzt kommen wir wieder zu der Kategorie, was kommt, und das ist diese Woche relativ wenig, Pia.
Es kommen die Wahlen und die Wahlen.
Ja, und die Wahlen, du hast total recht.
Wir möchten uns natürlich nicht diese Gelegenheit entgehen lassen zu sagen, geht wählen. Alle da draußen, wer noch nicht per Briefwahl gewählt hat, auf gar keinen Fall Sonntag krank werden, verkatert im Bett liegen, whatever tun, geht wählen. Es ist wichtiger als alles andere.
Und an diesem Sonntag übrigens, ne?
Genau, hört nicht auf Markus Söder.
Was hatte der zu bieten?
Markus Söder hat gestern auf einer öffentlichen Veranstaltung seinen Wählerinnen und Wählern, seinen CSU-Kollegen, empfohlen, sie sollten doch mal durchs ganze Haus laufen und alle CSU-Wähler zusammensuchen und dann noch irgendwie alle anderen Menschen zusammentrommeln, um sie irgendwie zur Wahl zu motivieren. Wenn diejenigen aber sagen würden, sie schwanken noch, also sie würden überlegen, eventuell nicht die CSU zu wählen, dann sagen sie, gute Idee, lass dir doch noch eine Woche Zeit, die Wahl ist erst nächste Woche. Hö, hö. So, und jetzt steht tatsächlich die Staatsanwaltschaft, ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, welche es war, vor der Entscheidung, ob sie deshalb, Achtung, ein Ermittlungsverfahren einleitet. Denn § 108a Strafgesetzbuch stellt es unter Strafe, durch Täuschung zu bewirken, dass jemand unter anderem nicht wählt aufgrund eines Irrtums. So, und das wäre ja dann der Fall, wenn dieser lustige Witz Realität würde und man tatsächlich seinen Leuten sagen würde, ach, du willst nicht die CSU wählen, da geht doch eine Woche später, nimm dir noch ein bisschen Zeit. Und dann ist natürlich die Wahl eine Woche vorbei und man kann nicht mehr wählen.
Also fallt da nicht drauf rein, aber ich glaube, das Risiko, die Gefahr ist auch nicht so hoch. Also ich finde ja dann wiederum auch schwierig, wenn auch wegen sowas jetzt ermittelt wird und da staatsanwaltliche Mittel gebunden werden. Naja, noch ein Hinweis zur Wahl, das ist hier in Berlin nicht ganz unwichtig, weil es ja außerdem noch einen Volksentscheid gibt zur Frage, ob Wohnungsbaugesellschaft wie Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden sollen. Wenn der irgendwie greift, wird das auch ein Thema sein, was uns in den nächsten Wochen beschäftigt. Aber hier nur ein Augen auf in dieser Hinsicht. Und dann sind wir jetzt auch schon beim gerechten Urteil beziehungsweise bei den gerechten Entscheidungen. Die betreffen die rechtsradikale Splitterpartei Der Dritte Weg, die letzte Woche schon für Wirbel sorgt. Das geht jetzt gerade weiter, ne?
Genau, und zwar direkt an mehreren Gerichten. Also ich habe es schon im Intro angedeutet, meine Welt ist wieder in Ordnung. Die Splitterpartei Der Dritte Weg muss die Plakate, die sowohl in Chemnitz als auch in München hingen, jetzt abnehmen. Wir haben das in der vergangenen Woche schon sehr ausführlich erzählt. Es geht um dieses Skandalplakat Hängt die Grünen. So, das ist ein grünes Plakat, auf dem riesenfett drauf steht Hängt die Grünen und ziemlich klein unten drunter steht in ganz kleinen Buchstaben Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Denn der Witz an der Sache ist, Parteifarbe dieses Dritten Wegs ist tatsächlich auch grün und die wollten jetzt sozusagen die sehr meinungsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausnutzen und mit diesem super tollen Zusatz die Deutungsmöglichkeit reinbringen, dass Hängt die Grünen ja auch in Wirklichkeit bedeuten könnte, hängt unsere grünen Wahlplakate auf. Also natürlich absurder Unsinn. Das VG Chemnitz ist aber in der vergangenen Woche, ich sage jetzt mal, wirklich drauf reingefallen. Im besten Falle drauf reingefallen oder hat das mitgemacht, wie auch immer. Die haben also erstmal entschieden im Eilverfahren, dass die Plakate hängen bleiben dürfen, weil eben Meinungsfreiheit und aufgrund der sehr meinungsfreundlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts könne man da jetzt im Eilverfahren nicht reingrätschen und hatten nur angeordnet, dass dann Abstand von 100 Metern zu Wahlplakaten von den Grünen eingehalten werden müsse. Denen gefiel das natürlich alles irgendwie nicht so richtig gut. Das Ganze ist ist zum OVG gegangen und das OVG Sachsen hat auch jetzt tatsächlich die Entscheidung kassiert. Die Plakate müssen abgehängt werden, weil sie den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. So, das ist eigentlich eine wenig überraschende, aber umso beruhigendere Entscheidung, denn es war eben ganz, ganz klar, dass dieser winzig kleine Zusatztext ausschließlich dazu da war, hängt die Grünen in irgendeiner Form sozusagen zweideutig zu machen, obwohl es eigentlich ein total eindeutiger Satz ist und nichts anderes bedeuten kann als hängt die Grünen auf. So, ne? Und damit sind natürlich nicht die Plakate von der Dritte Weg gemeint, sondern die Abgeordneten der Grünen. So.
So, und da muss man sagen, die haben sich gar nicht erst eingelassen auf diese perfide Diskussion, ja, war das jetzt so ein Aufruf zum Mord oder nicht, ne? Sondern also gibt es da noch irgendeine andere Deutungsmöglichkeit, die eben gerade keinen Aufruf zum Mord darstellen kann. Die sagen, es ist eine Volksverhetzung, das reicht uns völlig. Und dann haben sie auch noch, gab es noch eine ähnliche Entscheidung, also zumindest gingen die in die gleiche Richtung des Landgerichts München. Da müsste man vielleicht ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist. Also wir haben hier einmal es mit dem Verwaltungsgerichtsweg in Sachsen zu tun. Ne? Da war das konkret die Stadt, die eigentlich gefordert hat, dass diese Wahlplakate abgehängt werden. Also das war diese verwaltungsrechtliche Auseinandersetzung. In München war das eine zivilrechtliche Auseinandersetzung, die ausgetragen wurde zwischen den Grünen, also der Partei Die Grüne und der Dritte Weg, ne?
Genau, und am Ende waren die Argumente in der Sache ganz ähnlich. Das Landgericht München hat auch eigentlich gesagt, naja, das kann kein normaler Mensch irgendwie anders verstehen als einen Aufruf, zumindest irgendwie Mitgliedern der Partei Die Grünen an Leib und Leben zu schaden. Aber viel spannender ist, genau wie du sagst, Corinna, dass das ein zivilrechtliches Verfahren war, denn das ist eher ungewöhnlich in solchen Sachen, in solchen Fragen, wo eben Parteien eine Rolle spielen. Da hat sich das Landgericht München auch tatsächlich zu geäußert, ob das denn jetzt der richtige Rechtsweg ist, und hat gesagt, naja, hier geht es zwar um Parteien. Das sind zwar verfassungsmäßige Institutionen, aber sie sind eben keine obersten Staatsorgane und keine Körperschaften des öffentlichen Rechts, und deshalb ist es nicht zwangsläufig sozusagen der Verwaltungsrechtsweg, sondern kann eben auch auf dem Zivilrechtsweg gemacht werden. Und der Witz ist dann, das habe ich allerdings nicht final verifizieren können, dass in aller Regel, zumindest bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, ist das so, ein Unterlassungsanspruch bundesweite Wirkung entfaltet. Ich habe es noch nicht verifiziert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich schon mal so entschieden wurde. Es ist entschieden fürs Wettbewerbsrecht. Da sagt der BGH relativ klar und in eindeutiger Rechtsprechung seit Jahrzehnten, wenn man einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch erwirkt hat, also in diesem Fall wäre eben der Unterlassungsanspruch ein Anspruch aus 823 und 1004 Bürgerliches Gesetz. Da geht es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Partei Die Grünen und einer Abgeordneten, die da irgendwie mitgeklagt hat. Dann entfaltet ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch bundesweite Wirkung. So, das würde nämlich heißen, es wäre eigentlich relativ schlau, in diesen Fällen immer vor ein Zivilgericht zu ziehen und sich da eine bundesweite Wirkung zu kassieren, weil man dann eben nicht sagen muss, ich muss jetzt in München, in Zwickau und in Leipzig irgendwie gegen diese blödsinnigen Plakate klagen vor dem Verwaltungsgericht, sondern dann hätte ich eine bundesweites Verbot, diese Aussage zu wiederholen. Also ist eigentlich ziemlich spannend, ist auch ein scharfes Schwert. Also in der Sache ist das auf jeden Fall ein gerechter Beschluss, aber es ist das berühmte scharfe Schwert, wenn ich dann eben zu irgendeinem Landgericht gehen kann und sagen kann, liebes Landgericht, in diesem Fall München 1, untersagt doch mal fürs gesamte Bundesgebiet einer Partei, das muss man ja auch nochmal sagen, im Wahlkampf diese bestimmte Wahlwerbung. Und natürlich hat das Landgericht München auch berücksichtigt, dass das eine Partei ist und dass die im Wahlkampf sind und so weiter. Trotzdem muss man sagen, ich bin gespannt darauf, ob das in Zukunft häufiger probiert werden wird, denn auch der Prüfungsmaßstab ist eben hier im Zivilrecht ein anderer. Während das Bundesverfassungsgericht halt sehr eindeutig gerade für Wahlwerbung gesagt hat, da muss eigentlich so viel wie irgendwie möglich zulässig sein und man muss immer die meinungsfreiheitsfreundlichste Auslegung nehmen, und dann reicht es eben aus, wenn eine einzige Auslegung nicht strafrechtlich relevant ist, haben wir halt im Zivilrecht, wo wir jetzt drin sind, einen anderen Prüfungsmaßstab, und es gibt schon einen Anspruch auf Unterlassung von künftigen Äußerungen, wenn eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten das Persönlichkeitsrecht verletzt. Und das ist halt schon was sehr, sehr anderes. Von daher bin gespannt, ob dieser Trick häufiger gegangen wird und ob nicht auch das am Ende irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht landen würde, das möglicherweise sagen würde, kann man da jetzt wirklich, weil man einen anderen Rechtsweg eingeschlagen hat, am Ende möglicherweise andere Maßstäbe anlegen.
Also das ist ja vielleicht auch nochmal, um das explizit zu sagen, das Problem entsteht in der Tat in vielerlei Konstellationen dadurch, dass der dritte Weg so clever war, aus einem rechtsradikalen, ich glaube, Verein, das es war, vorher war, der auch verboten war, sich als Partei neu aufzustellen, für die andere Maßstäbe gelten, wo auch dann nur das Bundesverfassungsgericht tatsächlich ein Verbot aussprechen kann. Wir erinnern uns an die NPD-Verbotsverfahren, die ja alle ein bisschen unglücklich verlaufen sind, ne? Und auch jedenfalls nicht zum Ergebnis geführt haben, dass die großen Parteien damals wollten, also auch die Antragsteller damals. Jedenfalls, das ist also leider, muss man sagen, ziemlich cleverer Schachzug gewesen, der jetzt auch noch ein Weilchen die Justiz wahrscheinlich beschäftigen wird. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich, wie du es angedeutet hast, auch nochmal letztendgültig damit auseinandersetzen muss. Aber das vielleicht, um das deutlich zu machen, ist auch immer Teil des Problems jetzt hier, warum wir es hier so mit so Entscheidungen zu tun haben, die irgendwie ein bisschen unausgegoren wirken.
Richtig, ja. Und weil wir jetzt in der Kategorie gerechtes Urteil befinden, muss man vielleicht auch nochmal zur Ehrenrettung des VG Chemnitz, das ich ja gerade noch so gedisst habe und das eben aufgehoben wurde jetzt vom OVG Sachsen in Sachen der dritte Weg, sagen, dass es noch eine weitere Entscheidung gab in den letzten Tagen. Und zwar ging es wiederum um Wahlplakate, dieses Mal aber, wir kommen jetzt weg von diesem unerfreulichen dritten Weg, dieses Mal ging es um die Satirepartei, die Partei, ihr wisst schon, Martin Sonneborn und so. Und da ging es insbesondere um das Plakat Nazis töten und dieses Plakat darf hängen bleiben, hat da ebenfalls das VG Chemnitz entschieden und zwar mit derselben Argumentation, also im Wesentlichen derselben Argumentation, nämlich wieder rekurriert auf die sehr meinungsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere von Parteien, insbesondere im Wahlkampf, und da ist eben jetzt der Witz und deswegen wollten wir das auch nochmal mit aufnehmen, dass sozusagen der Slogan Nazis töten, Punkt, der hat eben genau diese Doppeldeutigkeit, die dazu führt, dass man eine nicht strafbare Deutungsvariante annehmen kann. Nämlich die Tatsache, man kann eben es einerseits lesen als Aufforderung, Nazis töten, und als das wäre natürlich strafrechtlich relevant, auf der anderen Seite aber eben als Tatsachenfeststellung, nämlich Nazis töten andere Menschen. Also was weiß ich, Walter Lübcke zum Beispiel oder die NSU, die eben irgendwie 10 Menschen umgebracht haben. Das ist eben eine Tatsache. Und dadurch, dass es diese eine mögliche Auslegung in diesem Fall ganz evident gibt, kann man mit Fug und Recht sagen, Meinungsfreiheit, das reicht aus, vor allem im Wahlkampf, vor allem für Parteien. Und deswegen ist auch das natürlich, dass diese Plakate hängen bleiben dürfen mit Nazis töten. In Plauen war das in diesem Fall, ist natürlich ein total gerechtes Urteil vom VG Chemnitz.
Und der Unterschied, wie gesagt, die brauchten eben keine dusselig formulierte kleine Unterzeile, die den Hauptsatz anders interpretiert, ne? Das hat von sich heraus funktioniert. Ne? Das ist genau. Der Unterschied, um das vielleicht auch mal so.
Genau, man muss das halt mit einem gewissen Intellekt angehen, dann kann man das schon auch machen und nicht mit so einer Bauernschleue, die dahinter steckt, da packen wir mal noch 3 irgendwie Zeilen Kleingedrucktes unten drunter, die überhaupt keinen Sinn ergeben und dann sind wir in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts drin. Ne? Also so funktioniert es dann eben auch nicht.
Ja, aber jetzt wollen wir mal keine Anleitung geben, wie man...
Intelligente Wahlplakate kann man formulieren.
Ja, intelligente Wahlplakate, aber vielleicht auch nicht so die Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf. Hetzen.
Nein, das selbstverständlich nie.
Wieder zurückkehren zum Scholz-Pakt an oder entschlossen für Deutschland, was war irgendwie eins für Nichtigkeiten auf Wahlplakaten.
Genau, ob man immer nur Nichtigkeiten machen muss, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls bin ich deshalb froh, dass wir mit gleich mehreren Urteilen hier aus diesem Podcast, dem letzten Podcast vor der Wahl rausgehen können, die nun sehr gerechte Urteile waren für welche Parteien oder gegen welche Parteien auch immer.
Gut, also dann danken wir recht herzlich für die Aufmerksamkeit, die uns
geschenkt. Denkt daran, keine Selfies in der Wahlkabine.
Ja.
Nicht den Wahltermin verpeilen und alle am Sonntag wählen gehen.
Ja, genau. Und ansonsten aber auch immer den Mut bewahren und fröhlich in die Woche und auch in die nächste blicken. Wir wünschen eine schöne Restwoche. Mehr gibt es ja eigentlich gar nicht zu sagen, ne? Bis dann. Tschüss.
Das war's von uns. Ciao, ciao.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.